Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Asozial, meinem wöchentlichen Kommentar zur Politik und zum ganzen Rest. Heute geht es um etwas, was zurzeit unpopulär ist und wofür es doch gute Gründe gibt. Es geht um Optimismus und es geht darum, warum ich optimistisch bin, warum ich Optimist bin, warum ich glaube, dass weder die Welt noch das Land, in dem wir leben, in näherer Zukunft untergeht und warum es sogar eine ganze Menge Gründe dafür gibt, dass sich in den nächsten Jahren, sozusagen mittelfristig, wenn wir das so wollen, eine ganze Menge auch verbessern wird. Vorab, natürlich gibt es viele sehr gefährliche Tendenzen, sehr viele sehr gefährliche Entwicklungen. Es gibt große Gefahren für die Freiheit jedes Einzelnen. Es gibt vor allem große Gefahren für den Wohlstand und wie immer eigentlich sind diese Gefahren im Wesentlichen auf politische Einflüsse, auf politische Entscheidungen, auf politische Machtanmaßung und Machtausübung zurückzuführen. Sie sind auch natürlich auf politische Entscheidungen zurückzuführen, nicht nur, aber auch und wahrscheinlich sogar überwiegend, die von der Mehrheit der Bevölkerung getragen werden. Das sollte man nicht vergessen. Wir leben hier nicht in einem Putsch-Szenario oder so. Die meisten Menschen unterstützen viele politische Entscheidungen. Sie unterstützen offensichtlich absurde politische Entscheidungen. Sie unterstützen politische Entscheidungen, die dann mit Zwang durchgesetzt werden, mit staatlichem Zwang, auch gegen die Menschen, die sie unterstützen übrigens. Sie unterstützen solche Maßnahmen, denen falsche Risikoabwägungen zugrunde liegen und auch denen überhaupt falsche Wahrnehmungen und falsche theoretische Bilder der Realität zugrunde liegen. Das vorab. Und wir werden unter den Folgen dessen, was in diesem Jahr passiert ist, bis jetzt und noch passieren wird, noch leiden. Ja, aber trotzdem gibt es eine Menge Gründe für Optimismus und mit denen will ich mich heute beschäftigen. Auch wenn, glaube ich, Optimismus auf allen Seiten derzeit somit das unpopulärste ist, was es überhaupt gibt. Fast alle, die derzeit irgendwelche politischen Kampagnen machen, machen diese auf der Basis von Angst und Furcht oder davon, dass Angst und Furcht als Legitimation für bestimmte politische Entscheidungen genutzt werden können. Das funktioniert erstaunlich gut. Das funktioniert im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf übrigens auf beiden Seiten. Nicht nur auf der Seite von Biden, was für ein Sprachbild, oder auf der Seite von Trump, sondern auf beiden Seiten. Es funktioniert aber auch in der Europäischen Union und in vielen anderen Ländern oder vielen anderen Regionen der Welt, ohne Zweifel. Aber es gibt gute Gründe dafür, dass sich auch etwas verbessern wird in dieser Welt. Und ich rede jetzt nicht einfach von Wohlstandsgewinn, sondern ich rede von einer Verbesserung in der Ordnung, in der wir leben, in der Ordnung unserer Gesellschaft. Natürlich eine graduelle Verbesserung, neben vielen auch graduellen Verschlechterungen. Ich bin um Himmels Willen kein Anhänger einer Revolution. Es mag historische Situationen geben, in denen so etwas unumgänglich ist, ohne jetzt tiefer in den Revolutionsbegriff eindringen zu wollen, aber in den allermeisten Situationen in der Weltgeschichte haben Revolutionen zu mehr Staat, zu mehr Leid, zu weniger Wohlfahrt und vor allem zu weniger Freiheit geführt. Und zwar deshalb, weil sie einem Irrtum unterliegen, nämlich dem Irrtum, dass man das, was danach kommt, sehr gut voraussehen, planen und gestalten könne. Und wenn denn die Menschen das nicht mitgestalten wollen oder irgendwelche anderen Ideen haben, dann insbesondere in Zeiten nach Revolutionen hat man sehr drastische Mittel angewandt. Die Revolutionäre haben sehr drastische Mittel angewandt. Und das Ist im Übrigen egal, ob das von links oder von rechts kommt, wie immer man das auch jeweils definiert. Es kommt jedenfalls immer von etatistischer Seite. Denn die Staatsmacht übernimmt man ja, um die Macht dann auszuüben. Und nicht, um sie zu erodieren, um sie einzubinden in ein institutionelles Gefüge, was individuelle Freiheit erhalten kann, schützen kann. So, jetzt aber zu den Gründen meines Optimismus. Denn ich bin tatsächlich optimistisch. Und ich glaube, es gibt auch in dem, was wir gerade auf der Welt erleben, einige Aspekte, die das Potenzial haben, die Welt insgesamt zu einem besseren Ort zu machen. Vorab noch, die Welt wird immer noch permanent ein besserer Ort, wenn man es in Wohlstandsbegriffen global betrachtet. Menschen entfliehen immer noch der Armut, die Bevölkerung wächst weiter und es werden leben immer mehr Menschen in wenigstens geringen Wohlstand, aber immer noch Wohlstand und nicht in absoluter Armut. All das funktioniert. Das hat durch die staatlichen Corona-Maßnahmen jetzt Rückschläge erlitten in vielen Ländern. Es hat Wohlstandsverluste hier gegeben, in Europa, in den USA, gibt die auch weiterhin. Es trifft natürlich vor allem und zuallererst die Ärmsten. Corona-Maßnahmen treffen zuallererst die Ärmsten und sie treffen nicht nur zuerst die Ärmsten, die in prekären Beschäftigungsverhältnissen die ganz kleine Unternehmen haben und so etwas, sondern es betrifft noch mehr die armen Menschen im Rest der Welt. Darüber habe ich an dieser Stelle auch schon mal gesprochen. Das sollte man nicht vergessen. Wenn sich Staaten mit einem sehr viel geringeren Wohlstand pro Kopf ein Beispiel an staatlichen Maßnahmen in reichen Ländern nehmen, hat es dort viel, viel, viel katastrophalere Folgen für die Wirtschaft und damit für das Leben teilweise, also für das blanke Leben und für die Existenz der Menschen. So viel dazu. Doch was? Trotzdem wird man auch am Ende dieses Jahres sehen, die Bevölkerung auf der Welt ist gewachsen und es leben immer noch sehr viel mehr Menschen in Wohlstand, als das je in der menschlichen Geschichte, als das je in der menschlichen Geschichte gegeben hat. Und das liegt vor allem daran, dass Menschen in einem weiteren Sinne, oder dass sehr viele Menschen die Möglichkeit haben jetzt, Unternehmer zu sein, ihr eigenes Leben zu gestalten, mit ihrer eigenen Arbeit ihr Geld zu verdienen, ihr Leben zu gestalten, Wohlstand zu erlangen. Und das hat letztlich mit Entwicklung in der gesellschaftlichen Ordnung auf der ganzen Welt zu tun. Die sind natürlich sehr vielfältig. Da könnte man viel darüber sagen und schreiben, aber nichtsdestotrotz haben doch immer mehr Menschen die Möglichkeit, unabhängig von fremder Hilfe zu leben. Wenn sie daran gehindert wären, wären sie ja ohnehin immer nur von staatlichen Akteuren daran gehindert, ihr eigenes Leben zu gestalten. Also, staatlicher Akteur klingt immer so gut wie das große wir alle, sondern von bestimmten Interessengruppen wären sie daran gehindert, selbstständig zu arbeiten. Das ist die Grundlage für Armut in vielen Ländern dieser Welt. Sobald Menschen die Möglichkeit erhalten, eigenverantwortlich zu handeln, sich anzupassen, aber auch Einfluss auf die Verhältnisse zu nehmen, die sie umgeben, in dem Moment an sinkt Armut. Wenn sie die Möglichkeit haben, Eigentum zu erwerben, wenn sie die Möglichkeit haben, langfristig zu planen, wegzukommen davon, nur von sozusagen von der Hand an den Mund oder von dem Einkommen eines Tages an eben diesem Tag zu leben, sondern wenn sie sparen können und so weiter, dann entsteht Wohlstand. Und das ändert sich nicht dadurch, dass viele Menschen in den reichen Ländern das irgendwie nicht kapieren und denken, der Wohlstand kommt irgendwie aus der Steckdose von der Europäischen Zentralbank oder davon, dass irgendeine staatliche Stelle Geld austeilt. Und damit bin ich beim ersten Aspekt, der, das ist zwar vielleicht am Rande des Zynismus, was ich jetzt sage, aber der wichtig ist. Diese Krisensituation, das Abschalten großer Teile der Wirtschaft durch den Staat, hat, glaube ich, einer ganzen Menge Menschen die Augen geöffnet dafür, dass Wohlstand und die menschliche Tätigkeit, das menschliche Arbeiten, wirtschaftliche Aktivität in einem engen Zusammenhang zueinander stehen. Sie hat sie ganz unmittelbar geöffnet, aber ich glaube, die hatten sowieso kein Problem in vielen ärmeren Ländern. Und sie beginnt, das sehe ich an der öffentlichen Debatte, auch hier. Dieses Augenöffnen beginnt auch hier. Nun wird das zurzeit natürlich noch ein bisschen verkleistert, dieser Erkenntnisgewinn. Dadurch, dass man denkt, na dann nehmen wir eben noch welche Milliardensumme auch immer an Schulden auf und verteilen das quer durch die Botanik. Und dann ist irgendwie die Wirtschaftsleistung wieder größer. Gott sei Dank wächst die Wirtschaftsleistung jetzt auch wieder. Aber natürlich wird es eine Zeit lang dauern, bis sozusagen das aufgeholt ist. Aber die Erkenntnis wächst bei vielen Menschen, das sieht man in der öffentlichen Diskussion. Ungeachtet der gleichzeitigen Tendenz, sozialistische Ideen immer in den Vordergrund zu stellen. Ich meine, ich habe Kommentare gelesen. Jetzt sieht man doch, mit wie wenig Arbeit es eigentlich geht und mit wie wenig Wirtschaft und mit wie wenig Gütern. Das sind natürlich Menschen, ich will ja hier auf kulturell hohem Niveau argumentieren, darum benutze ich kein anderes Wort für deren Denkapparat und für die selbst, die sowieso nichts verstehen werden. Aber ich glaube, dass wir in einer Zeit sind, in der sehr viele Menschen wieder eher verstehen, wie substanziell und wichtig Wirtschaftskreisläufe, wie wichtig Handel, wie wichtig Produktion, Wertschöpfung für das Leben jedes Einzelnen sind. Ich glaube, das hört man auch an vielen Kommentaren, bei vielen Menschen, die man, mit denen man redet. Es scheint vielen Menschen wieder klarer zu werden in dieser jetzigen Situation. Es wird auch andere Menschen drehen natürlich in die andere Richtung, aber wir bekommen wieder eine gesellschaftliche Debatte über die Grundlagen von Wohlstand und das ist eine gute Sache. Das ist mein Grund für Optimismus. Jetzt kommt ein bisschen ein kleinerer Grund für Optimismus. Aber für mich ist es ein großer Grund. Ich habe das Gefühl, dass sich viel mehr Menschen in der letzten Zeit mit so essentiellen Sachen wie Zahlen, Statistiken, mathematischen Zusammenhängen beschäftigt haben, auf welchem Niveau auch immer. Aber allein, das ist sozusagen, allein die Beschäftigung mit den Statistiken, die politischen Entscheidungen, teilweise nur vorgeblich, aber doch oft zugrunde liegen. Und mit der Kritik daran und mit der Auseinandersetzung damit, was hängt hier eigentlich wie zusammen? Was ist Ursache? Was kann man daraus ableiten? Was ist Folge? Welche Indikatoren werden überhaupt verwendet, um politische Entscheidungen zu begründen? Allein damit ist eine ganze Menge gewonnen. Dass das nicht immer auf die Politik durchschlägt, geschenkt, ja. Aber dass mehr Leute sowas überhaupt gelesen haben und versucht haben, sich ihren eigenen Reim draus zu machen. Allein, dass sie sich wieder mit Prozentzahlen, mit Koeffizienten, mit allen möglichen Dingen befasst haben. Das ist ganz wunderbar. Das ist für mich eine persönliche Freude, weil etwas an der schlimmsten Indikatoren für den allgemeinen Kulturverfall, manchmal rede ich auch von allgemeinen Kulturverfall, auch wenn ich ja Optimist bin, ist für mich so das begeisterte und um Zustimmung heischende Gesicht vieler Menschen, wenn sie mir oder anderen sagen, mit Zahlen wollen sie eigentlich nichts zu tun haben. Mathematik haben sie ganz früh abgewählt und die Naturwissenschaften gleich mit. Da muss ich mich immer sehr zurückhalten, meinen üblichen freundlichen Ton zu behalten oder auch meinen freundlichen Gesichtsausdruck zu behalten. Weil darin neige ich schon fast zu körperlichen Reaktionen, wenn mir jemand sowas erzählt. Das sind dann aber oft die Menschen, die moralisch immer ganz auf der richtigen Seite stehen. Total. Immer richtig. Und jetzt haben wieder viel mehr Menschen erkannt und tragen das auch nach außen, dass man natürlich mit Zahlen, mit Statistik, mit Wissen etwas anfangen kann. Und zwar sogar mit dem ganz einfach offen zugänglichen, ist ja keine höhere Mathematik und es sind noch keine Geheimzahlen. Mit all diesen Zahlen kann man eine ganze Menge anfangen, wenn man sie nur liest, studiert und versucht, mit ihnen irgendwie klarzukommen. Und daraus etwas abzuleiten. Das ist für mich eine ganz große Freude. Und ein Grund für Optimismus, weil das ist eine der Grundlagen, wenn wir uns denn in den Raum des Politischen begeben, ebenso wie im Raum des Privaten, mit Zahlen, mit abstrakten Repräsentationen von Dingen, klarzukommen und daraus unsere Schlüsse zu ziehen und daraus auch Folgerungen für unser Handeln zu ziehen. Und das zwingt zumindest diejenigen, die politische Entscheidungen legitimieren, irgendwie in eine Debatte. Der versuchen sie oft zu entgehen, aber es zwingt sie doch herein. Das ist also der zweite Grund, dass Menschen sich mit vielen Fragen wieder begonnen, viel mehr Menschen sich mit vielen Fragen viel mehr begonnen haben, auseinanderzusetzen. Ich habe auch viel mehr Statistiken gelesen und vor allem andere, aber auch viel mehr in dieser Zeit. Denn man kommt natürlich auf viele Dinge, jetzt mal von der jetzigen, von der Pandemiesituation ganz abgesehen, wenn man sich nur einfach mit Zahlen befasst und wenn man sich nur mit logischen Zusammenhängen befasst, da muss man gar nicht tief in irgendwelche Sozialtheorien gehen. Also, das ist für mich auch ein Grund zum Optimismus. Bevor ich weiterrede, hier wieder unsere übliche Werbeeinblendung. Sie müssen nicht, aber Sie können, dürfen für das audiovisuelle Angebot von Eigentümlich frei bezahlen. Einzeln auf die einzelnen Formate bezogen, aber auch ganz allgemein fürs Ganze. Und alle, die irgendwie daran mitwirken, würden sich darüber freuen. Und wie das funktioniert, das finden Sie überall da, wo Sie uns hören oder auch sehen, direkt darunter in dem Text. Das ist ganz einfach dann abzuwickeln. Zurück zum Text. Ich habe schon davon gesprochen, dass einerseits es eine gewisse Rückbesinnung gibt, zumindest als Gegenpol zu der Gegenbewegung, aber eine gewisse Rückbesinnung auch die Grundlagen unseres Wohlstandes, unseres Zusammenlebens gibt. Ich habe als Nebenthema, aber für mich als wichtiges Nebenthema angeführt, dass Menschen sich wieder mehr mit Statistiken, Mathematik, mit logischen Zusammenhängen, mit Kausalitäten, Korrelationen und sowas alles befassen. Viel mehr Menschen. Und das hilft, wird auch helfen nach der Pandemiezeit. Ein nächster Punkt. Es gibt eine ganze Menge Menschen, die sich wieder mehr Gedanken darüber gemacht haben, was eigentlich ein Verfassungsstaat ist. Und zwar nicht nur in Deutschland, in vielen Ländern. Was die Verfassung eigentlich für Rechte gibt und dass staatliche Stellen nicht einfach politische Maßnahmen ohne Begründung angeben können. Sie können schon viel machen, durchführen können. Sie können schon viel machen, staatliche Stellen, viel Macht ausgeben. Aber sie müssen zumindest Begründungen dafür geben. Auch die Mehrheit kann nicht ohne Begründung, nur weil sie die Mehrheit ist in einem Rechtsstaat, irgendetwas durchsetzen. Also das Argument, 80% sind dafür, ist soziologisch interessant, ist wahrscheinlich in vielen Hinsichten interessant, aber es entbindet nicht davon, die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen darzustellen. Die Geeignetheit, das sind so viele Kriterien, ist die Maßnahme verhältnismäßig, das heißt, kann das gleiche Ziel, wenn man sich denn darauf nicht geeinigt hat, aber wenn eine Mehrheit denn dafür ist, kann das gleiche Ziel denn auch mit billigeren, weniger freiheitsbeschränkenden Maßnahmen erreicht werden? Oder ist die Maßnahme überhaupt geeignet, das Ziel zu erreichen? Und das führt dann auch immer dazu, dass die Ziele überhaupt mal klargelegt werden müssen. Kommen wir jetzt mal zu einem anderen Thema, nicht pandemisch, aber auch in dieser Zeit so tief, inzwischen so tief eingebettet, weil es ein Thema ist, über das immer wieder geredet wird. Preisbeschränkungen für alles Mögliche, Mietendeckel zum Beispiel, Mietendeckel, Mindestlohn, all das, die bestehen diesen ganz einfachen Test nicht. Die sind weder geeignet noch verhältnismäßig, die Ziele zu erreichen. Und sie haben, und das kommt als drittes hinzu, Nebenwirkungen, die nicht zu rechtfertigen sind. Und auch das gibt mir Optimismus, dass zum Beispiel solche einfachen Mechanismen, dass wenn man in den Preismechanismus eingreift, das durchaus starke Einflüsse auf das Angebot und die Nachfrage hat. Bloß nicht die, die man sich herbeifantasiert, sondern die, die jedes Erstsemester in Wirtschaftswissenschaften und eigentlich jeder Mensch, der einigermaßen klar im Kopf ist, voraussagen könnte. Diese Ergebnisse treten tatsächlich ein und nicht irgendwelche herbeifantasierten Ereignisse. Und gerade weil die Ziele nicht mal erreicht werden, nämlich dass mehr Menschen eine Wohnung bekommen, passieren zwei Dinge. Das eine ist, es ist nicht verhältnismäßig, man kann das wahrscheinlich alles wegklagen, das wird auch gemacht, es erreicht sein Ziel nicht. Und wenn man dann noch ein bisschen weiter nachdenkt, kommt man natürlich zu weiteren Zielen, die Menschen haben, die so etwas machen. Natürlich wollen die Politiker, die einen Mietendeckel beschließen, nicht, dass mehr Menschen eine Wohnung bekommen. In Berlin beispielsweise. So dämlich, also tut mir leid, ich bin kein Verschwörungstheoretiker, aber so dämlich können die einfach nicht sein. Nein, die wollen, dass ihre Wählergruppen weniger Miete bezahlen. Auf die Kosten derer, die noch keine Wohnung haben, auf die Kosten der Vermieter, auf Kosten der Vermieter und so weiter. Das liegt auf der Hand. Und zumindest das erkennen, glaube ich, habe ich das Gefühl jedenfalls, immer mehr Menschen. Vielleicht nicht so viele, dass es ausreicht, aber doch, es erkennen immer mehr Menschen. Also, die Diskussion und das, die Bewusstheit über Zusammenhänge, wirtschaftliche, politische Zusammenhänge, die ist, glaube ich, gestiegen im letzten Jahr, im letzten halben Jahr. Und das ist etwas Gutes, ohne jeden Zweifel. Und das gibt mir Optimismus. Und dann gibt mir Gründe für Optimismus. Und weitere Gründe sind, dass Menschen sich an fast alles erstaunlich anpassen können und dass es in fast jeder Situation Unternehmer gibt, die Profit daraus schlagen. Ich benutze mal dieses böse Wort, Profit. Sie machen, versuchen Gewinn damit zu machen. Klappt nicht immer, aber klappt oft. Und dann kommen Konkurrenten, dann sinken die Preise, dann werden die Produkte besser, all das. Wenn jemand einen Markt teilweise wirklich erschaffen hat, den es vorher noch gar nicht gab. Und all das passiert auch in den Situationen jetzt. Es gibt außerordentlich viele Anreize, nicht von den Politikern gesetzt, sie setzen Fehlanreize, aber Verzerrungen in Preisgefügen geben immer wieder Anreize für Unternehmer, dort hineinzuspringen. Es gibt auch die Gegentendenz, also ich bin jetzt kein Optimist, der denkt, alles wird gut und Unternehmer lösen alles. Natürlich sind in den letzten Jahren auch die Möglichkeiten für Unternehmer gestiegen, den Staat sozusagen zu benutzen, um Monopolgewinne zu machen, Subventionsgewinne, Regulierungsgewinne. Ja, das gibt es auch. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, gegen den größten politischen Unsinn mit unternehmerischen Aktivitäten etwas dagegen zu machen. Und auch das gibt mir Grund zum Optimismus. Das ist ein ganz allgemeines Argument. Das hat gar nicht so viel mit dem jetzigen zu tun. Also ich glaube nicht, dass es Staaten hier im Westen, in Europa und zu schaffen werden, das auszurotten, das Unternehmertum. Und auch das sozusagen dissidente Unternehmertum, das doch was anderes dann macht, als das, was die Mehrheit will. Und ich glaube, dass viele Menschen das immer mehr begreifen. Das sind wahrscheinlich, auch Wellenbewegungen. Viele begreifen auch das ganze Gegenteil und glauben jetzt an die staatliche Allmacht. Aber diese Polarisierung, von der oft geredet wird, die ist nicht so schlecht, weil dadurch Argumente erstmal wieder klar werden. Und dann komme ich noch zu einem ganz anderen Argumentationsstrang, dem sozusagen dem weltpolitischen. Was mir Grund für Optimismus gibt, ist, dass die unglaubliche Naivität und das kann man nicht anders sagen, das Schwanzwedeln gegenüber China in den letzten Jahren doch einen Dämpfer erhalten hat. Dass doch viele begreifen, angeführt von den USA, dass das nicht so einfach ein weiteres Land, eine weitere Wirtschaft ist auf der Welt, die da so ein bisschen was liefert, auch sehr viel, weil sie einfach so groß sind und die ansonsten nicht weiter beachtet werden müssen, sondern dass da tatsächlich ein politisches System, was allem zuwiderläuft, was Wohlstand und Freiheit in den westlichen Ländern ermöglicht hat, dass ein deutsches politisches System sehr stabil ist, unter Führung der kommunistischen Partei, ob das nun wirklich Kommunisten sind, das ist eine müßige Diskussion. Das ist jedenfalls eine Partei, die zentral über politische Macht alle wesentlichen Entscheidungen des Landes steuern will. Und das ist freiheitsfeindlich, das ist überall freiheitsfeindlich, aber in China ganz besonders, weil die es besonders stark machen. Und das Bewusstsein dafür, dass in verschiedener Hinsicht da ein Gegengewicht geschaffen werden muss und dass wir uns nicht abhängig machen können. Ich benutze jetzt mal das Wort wir, sogar für den Westen. Whatever it means. Aber ich glaube, es ist an dieser Stelle schon relativ klar, dass es da ein Gegengewicht geben muss. Das ist wichtig. Das lernen die Europäer langsamer, die US-Amerikaner ein bisschen schneller. Ein paar Länder da in der Nachbarschaft lernen es auf die harte Tour. Aber das ist zu lernen. Ich rede jetzt an dieser Stelle mal nicht über die Mittel, die notwendig sind. Ich bin immer sehr skeptisch gegenüber Protektionismus. Allerdings mag es Gründe geben, wenn man denn einem solchen staatlichen System gegenübersteht, in bestimmten Bereichen tatsächlich auch einfach Handelsbeziehungen abzubrechen. Und aber auf der anderen Seite, das habe ich auch schon mal vor ungefähr 10 Folgen hier gesagt, teile ich den Glauben nicht, den auch viele haben, dass Chinas Weg immer so weitergehen wird und das immer weiter aufwärts gehen wird und sie praktisch das überlegene System haben. Nein, aber sie geben Anlass dazu, sich über die Stärken des eigenen marktwirtschaftlichen, pluralen, offenen, toleranten Systems Gedanken zu machen und das zu verteidigen. Und zwar unabhängig davon, welches Unternehmen nun tolle Beziehungen zu China hat. Immer noch ist die chinesische Wirtschaft, und das wird auch so bleiben übrigens, solange da Kommunisten am Werk sind oder Zentralplaner am Werk sind, mit vielen großen Unternehmen, auch kreativen Unternehmen. Es ist nicht so, dass auf der technischen, auf der Geschäftsmodellebene, das nicht super Unternehmer dort sind. Um Gottes Willen. Die haben viele tolle Sachen entwickelt. Also solange die dort an der Macht sind, werden sie immer angewiesen sein, in parasitärer Weise, auf die anderen. Auf die offenen, die komplett neue Modelle, nicht nur Geschäftsmodelle erproben können, sondern auch rundherum die Debatten, die Diskussionen ertragen. Und da bin ich, habe ich praktisch jetzt einen Kreis gemacht, komme zu dem zurück. Ich glaube, dass wir was, gerade weil es so viele Verteidiger und so viele Attacken gerade gibt, dass wir in einer guten Phase für eine Debatte darum sind, was eigentlich eine offene Gesellschaft heißt. Dass das heißt, Konflikte auch auszutragen. Dass das heißt, Konflikte ertragen zu können. Und dass es immer wieder Anstrengung bedarf, um uns selbst, jeder Einzelne, sich zu zivilisieren in der Debatte. Das kann hart sein, die Debatte. Mir ist immer unangenehm, wenn Leute dann als Idioten dargestellt werden in einer politischen Debatte. Ich halte sehr viele Leute für Idioten, Entschuldigung. Das werde ich auch nicht ändern. Aber ich glaube nicht, dass es irgendwen nach vorne bringt, außer oft die Idioten selbst, wenn die Diskussion persönlich geführt wird. Sondern die Diskussion muss immer auf der argumentativen Ebene geführt werden. Auf der Ebene dessen, was besser, was schlechter ist und welche Maßnahmen welchen Zielen dienen. Und da sollten diejenigen, denen an ihrer Freiheit gelegen ist, und ich hoffe, das sind eine Menge, und ich habe auch das Gefühl, dass das eine Menge sind, mit allen ihren inneren Differenzierungen, da sollten die immer dran denken, aus meiner Sicht. Es geht nicht darum, jemanden als Kommunisten zu diffamieren. Oder als whatever, sondern zu zeigen, dass das, was derjenige oder diejenige will, zu einer Verschlechterung, zu weniger Wohlstand, zu mehr Freiheitseinschränkung und letztlich zur Entmenschlichung derer, für die sie so sind, die ganz humanen Kommunisten und Linken, führt. Es führt zur Entmenschlichung, wenn Menschen nicht mehr selber entscheiden können, sondern andere für sie entscheiden. Egal, ob die Menschen das wollen oder nicht übrigens. Und ich glaube, dass diese Debatten gerade wieder sehr stark zugenommen haben. Und das finde ich den wesentlichen Grund für Optimismus. Der Weg wird kein leichter sein. Aber ich glaube, es gibt letztlich deshalb, weil viele Menschen dann doch ihren eigenen Weg gehen wollen, viele Gründe für Optimismus. Und relativ nicht nur viele, sondern vor allem starke Gründe. Und damit tschüss, bis zum nächsten Mal.